Guten Abend, meine Damen und Herren. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Hagen. Im Deutschlandradio Kultur bringen wir heute Abend den 23. Teil unserer Sendereihe Walter Lewin und das LaSalle-Quartett, eine musikalische Biografie, erzählt in 26 Folgen. Der Geiger Walter Lewin wurde 1924 in Berlin geboren und verbrachte seine Kindheit in einem begüterten jüdischen Elternhaus in Dahlem. Erst im Dezember 1938 emigrierte die Familie nach Palästina. Nach Schulzeit, Abitur und ersten Musikstudien ging Walter Lewin 1946 nach New York und studierte Violine bei Ivan Galamian an der Juilliard School of Music. Noch in der Juilliard School gründete Lewin ein Jahr später das LaSalle-Quartett, dessen erster Geiger er bis 1987 war. 1949 bekamen die Mitglieder des LaSalle-Quartetts als gemeinsam lehrende Professoren ihre erste Anstellung am Colorado College in Colorado Springs. 4 Jahre später wurden die LaSalles Professoren für Quartettspiel am College Conservatory of Music in Cincinnati. In den 4 Jahrzehnten von 1947 bis 1987 unternahm das Ensemble Konzerttourneen in der ganzen Welt und spielte maßstabsetzende Schallplattenaufnahmen ein, darunter das Œuvre für Streichquartett von Schönberg, Berg und Webern, Quartette von Beethoven, Brahms, Wolf und Zemlinsky, sowie Quintette von Schubert und Schumann. Im Mai 1987 beendete das LaSalle-Quartett nach über 40 Jahren seine Konzerttätigkeit. Heute bildet Walter Lewin junge Streichquartette in vielen Ländern aus. Hinzu kommen Gesprächskonzerte, Aufsätze, Radio- und Fernsehsendungen. Die heutige Folge unserer Gesprächsreihe trägt den Titel »Ach, der hat auch komponiert?« über die Wiederentdeckung des Werks von Alexander Zemlinsky. Im Gespräch mit Walter Lewin hören Sie Wolfgang Hagen und Werner Grünzweig. Werner Grünzweig ist der Leiter der Musikarchive der Akademie der Künste zu Berlin.
Herr Lewin, man könnte viele Einzelsendungen machen zu Komponisten, die für das LaSalle-Quartett besonders wichtig waren. Aber so viel Sendezeit haben wir leider auch nicht. Deswegen haben wir uns einen Komponisten ausgesucht, der Ihnen ganz besonders am Herzen liegt und den Sie durch Ihren Einsatz doch ein Stück weit ins Musikleben zurückgeholt haben. Ich spreche von Alexander von Zemlinsky. Zemlinsky war eine vielseitige Künstlerpersönlichkeit, ein hervorragender Pianist, ein bedeutender Dirigent. Und als Komponist hat er in allen wesentlichen Gattungen komponiert, von der Oper über das Lied bis zur Instrumentalmusik und natürlich auch Kammermusik und darunter 4 Streichquartette. Als Lehrer Schönbergs gehörte er ideell zur Wiener Schule. Und mit der Wiener Schule verbindet ihn auch die Tatsache, dass er einer der wenigen Komponisten ist, von denen das LaSalle-Quartett alle Quartette aufgenommen hat. Wie kamen Sie eigentlich genau zu Zemlinsky?
Ich ging, wenn ich in New York war, öfter in ein kleines Musikgeschäft, Frank Music Company hieß das, in dem es die interessantesten Partituren und Musikbücher gab, eben auch aus Europa importierte, das ja nach dem Zweiten Weltkrieg gar nicht so leicht war. Eines Tages fand ich da in den frühen 60er Jahren eine Partitur von einem Streichquartett, das war das dritte Streichquartett von Alexander von Zemlinsky. Das von ist übrigens unecht, das hat er später abgelegt. Das hatte die Familie sich mal zugelegt. Und ich dachte, wer ist denn Alexander Zemlinsky? Den Namen hast du schon mal gehört, aber er war mir eigentlich kein großer Begriff. Ich habe die Partitur gekauft und sie mitgenommen nach Cincinnati, wo wir ja damals schon Quartett in Residence waren, und fand das ein außerordentlich interessantes Stück. Der Name Zemlinsky war mir nur bekannt als Lehrer von Schönberg. Das hatte ich in einer Biografie schon gelesen. Als Komponist kannte ich ihn überhaupt nicht. Der Name war mir auch begegnet in der lyrischen Suite von Alban Berg, die wir ja schon sehr früh gelernt hatten. Und da wird er zitiert. Eine Phrase aus seiner lyrischen Symphonie wird da genannt und in Anführungsstrichen zitiert.
Im 4. Satz, Berg hat ja sein Quartett dann auch sozusagen nach der lyrischen Symphonie lyrische Suite genannt.
Richtig, das war mir bekannt, aber sonst weder die lyrische Symphonie noch der Komponist Zemlinsky. Und Irgendeine seiner Musiken war mir bekannt. Also ich nahm die Partitur mit nach Hause und fand sie bereits im Flugzeug lesend außerordentlich attraktiv und interessant.
Diese Taschenpartitur, das muss dann noch ein Originaldruck gewesen sein, ja. Nicht? Also aus den 20er Jahren.
Ja, das war es auch. Die habe ich heute noch. Und auf schlechtem Papier gedruckt. Damals nach dem Krieg hat man noch ganz schlechtem. Das verbrach einem in der Hand. Jedenfalls, ich habe es dann meinen Kollegen gezeigt und wir waren alle interessiert an diesem Stück. Das schien ein ausgezeichnetes Stück zu sein. Und so haben wir es dann gleich einstudiert. Anfang der 60er Jahre. Wir haben das dann 64 in Cincinnati zum ersten Mal gespielt und alle Leute waren begeistert von diesem Stück. Und das Problem war für uns, uns Notenmaterial davon herzustellen. Denn es gab keine Noten, die konnte man nicht kaufen.
Außer dieser Partitur.
Wir hatten nur die Partitur. Wir haben an die Universaledition, die diese Partitur ja verlegt hat, geschrieben nach Wien. Die hatten auch keine Stimmen. Und sie haben uns dann irgendwann mal einen Bürstenabzug ganz schlecht gemacht von den Originalplatten, die sie irgendwo in ihrem Speicher gefunden hatten. Sowas hat damals nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt niemand gekauft. Denn Zemlinski schien anscheinend weitgehend ein vergessener Komponist. Wir haben uns dann die Partitur mühselig fotokopiert und zusammengeklebt, denn wir haben das Stück aus Partitur gelernt, wie alle neueren Stücke, und haben es in Cincinnati gespielt und versucht, es auch anzubieten auf Tournee, ohne jeden Erfolg, mit einer einzigen Ausnahme. Der Südwestfunk, zu seiner Ehre sei es gesagt, in Baden-Baden hat uns gebeten, das Stück für sie aufzunehmen. Vielleicht sollten wir uns einen Satz von dieser Aufnahme von 1965, ein Jahr nachdem wir es in Cincinnati gespielt haben, mal anzuhören.
Und wir hören jetzt den vierten Satz aus dem dritten Quartett Opus 19 von Alexander Zemlinski.
Thank you.
Das war der letzte Satz des dritten Streichquartetts, Opus 19 von Alexander Zemlinsky. Burleske, sehr lebhaft, von LaSalle-Quartett gespielt in einer Aufnahme vom Südwestfunk vom März 1965, kurz nachdem wir dieses Quartett zum ersten Mal in Cincinnati 64 gespielt hatten. Damals nahm uns das niemand in Europa ab. Kein Mensch schien sich für Zemlinsky überhaupt zu interessieren.
Aber tolles Stück. Ich meine, ich sage wirklich, drin mit Jazz-Elementen drin.
Genau, da hatte er seinen Stil schon grundsätzlich geändert nach dem Ersten Weltkrieg und ist ein fabelhaftes viersätziges Stück. Es gibt überhaupt keinen Grund, das nicht zu nehmen. Das hat sich ja dann im Laufe der Jahre auch geändert. Nun hatten wir inzwischen zufälligerweise in New York und auch überraschenderweise die Witwe Alexander Zemlinskys, Luise Sachsel-Zemlinsky, kennengelernt.
Wie kam es dazu?
Ja, wir waren als Quartett im Juni 1965 eingeladen, bei einer Television-Show, so einer Morgenshow von NBC mitzuwirken, die morgens um 6 Uhr anfangen, Nachrichtensendungen, und dann spielte oder sang irgendjemand, ein Gast wurde dann eingeladen, der dann Musik machte oder interessante Sachen zu erzählen. Dann eines Tages waren wir da eingeladen.
Als Quartett. Und der hat morgens um 6 gespielt.
Ja, morgens, grauenvolle Idee.
Das
ja.
kam
da musste
Ihnen
man
aber
um 4 Uhr früh aufstehen.
Das waren die heroischen Zeiten des NBC,
das ja,
waren
das
die
war
ganz
großen.
Also
jeden Tag gab es das mit den besten Nachrichtenansagern und Ansagerinnen, berühmten Leuten. Es war eine große Ehre, da mitzumachen. Man nahm es auch in Kauf, dass man also zur nachtschlafender Zeit dahin gehen musste und sich schminken lassen musste und einspielen und Mikrofoneinstellung 5 Uhr früh. Und die Sache fing um 6 Uhr früh an. Grauenvoll. Und
dann sollte man Quartett gemacht, weil sie noch nicht so berühmt waren.
Nein, es war für uns eine große Publicity-Angelegenheit. Wir gingen da hin und jetzt haben wir das gemacht und jetzt waren wir fertig damit, jetzt war es 7 Uhr früh. Was macht man mit dem Angebrochenen? Die Evi und ich sind ins Kino gegangen, um den Tag totzuschlagen.
Morgens früh um 7 ins Kino?
Du kannst 24 Stunden in New York ins Kino gehen. Das ist ja eine Kulturstadt, wie wir alle wissen. Okay. Und dann sind wir gegen 11 Uhr, blieb uns nichts mehr anderes übrig, oder gegen Mittag, sind wir in den Russian Tea Room gegangen, der ja nächst der Carnegie Hall ist, ein berühmtes Lokal, wo alle Künstler hingingen und interessante Leute, und haben da gefrühstückt, spät gefrühstückt. Und da gesellte sich zu uns Lotte Klemperer, die Tochter von Otto Klemperer, die wir schon lange kannten. Und wir sprachen mit ihr. Es war sehr nett. Und dann kam auch ein Korrepetitor von der Metropolitan Oper, der die Lotte kannte, und setzte sich auch an den Tisch. Lotte stellte uns vor, Walter Levin, LaSalle-Quartett, Efi. Und er sagt, ach, LaSalle-Quartett, ja, was spielen Sie denn momentan? Und da sagte ich, ja, wir haben gerade das dritte Zemlinsky-Quartett gearbeitet und spielen das und unter anderem singen. Und er sagte, ach, das müssten Sie aber Frau Zemlinsky sagen. Sag ich, wie bitte? Frau Zemlinsky, es ist jetzt 1965, Zemlinsky ist seit 1942 tot. Frau Zemlinsky lebt doch wohl auch nicht mehr. Sagt er, doch, die war ja bedeutend jünger als er, etwa 30 Jahre jünger. Die lebt auf der West End Avenue, rufen Sie sie doch mal an. Und ging ich zur Telefonzelle und holte ein Telefonbuch und zeigte mir die Telefonnummer von Luise Zemlinsky. Sagt, die wird sich wahnsinnig freuen. Ich dachte, ich höre nicht recht. Ging ihn zum Telefon, machte ein Telefongespräch. Und da war Luise Zemlinsky am Telefon. Es war, als ob die Musikgeschichte stillgestanden hätte. Das hatte ich nun wirklich nicht erwartet. Und sie sagte, ja, hier Walter Levin vom LaSalle-Quartett, wir spielen das dritte Quartett von ihrem Mann. Und da sagte, ach, das ist ja wunderbar. Und Sie sind in New York? Dann kommen Sie mich doch mal besuchen. Das ist ja wunderbar. Und so geschah es. Ich bin zu Frau Zemlinsky gegangen am nächsten Tag und habe diese wunderbare, ruhige, intensive Frau kennengelernt. Die war damals Mitte der 60er. Sie ist, glaube ich, 1900 geboren und war Gesangslehrerin in einer sehr schönen Wohnung auf der Western Avenue und bot mir Tee an. Auf ihrem Klavier, auf einem Flügel in ihrem Wohnzimmer, lagen stapelweise Briefe. So handgeschriebene Briefe. Und sie machte die Tür auf zur Küche und die Tür zu ihrem Balkon war auch auf. Es kam ein Windstoß und die Briefe fielen alle auf den Boden, so flogen durch die Luft. Und ich hob diese Briefe auf und dachte, ich sehe nicht recht. Briefe von Brahms, von Mahler, von Schönberg. Lauter handgeschriebene Originalbriefe an Alexander Zemlinsky. lieber Alexander und Alex und so weiter. Und dann kam sie wieder rein. Ich sagte, Frau Zemdinsky, ich habe diese Briefe hier aufgehoben. Was sagen Sie? Das sind ja lauter. Warum haben Sie die hier auf Ihrem Klavier? Sagt sie, ja, die interessieren doch niemand. Sag ich, was, wie soll das heißen? Sie sagt, ja, ich habe das versucht zu verkaufen. Aber die Library of Congress in Washington, die hat gesagt, die interessieren sich nicht dafür. Die wollen das nicht kaufen. Und auch Antiquariate, das interessiert niemand. Alexander Zemlinski ist den Leuten kein Begriff und Briefe haben sie schon genug von diesen verschiedenen Komponisten. Das war mir absolut unverständlich. Und wir haben uns dann sehr ausführlich darüber unterhalten. Und sie hat sehr viel erzählt. Und aus dieser Bekanntschaft, die da angefangen hat, wurde eine intensive und lange Freundschaft, die sich dann über Jahre hingezogen hat. Und wir haben mit Frau Zemlinski eine wirklich hochinteressante Bekanntschaft geschlossen, in der wir sehr viele Details über Zemlinski erfahren haben, die auch nirgendwo sonst zu finden.
Also sie war 1900 geboren und wenn 30 Jahre jünger, also ist Zemlinski selbst
ungefähr 70 geboren. Er hat sich immer seinen,
ist 1870 geboren.
1871. Ja, oder 71. Das mit seinem Geburtsalter hat er immer gefälscht. Er hat sich immer ein Jahr jünger gemacht, als er eigentlich war. Also ganz komische Sachen hat er Zemlinski gemacht. Jedenfalls war sie ungefähr 30 Jahre jünger. Die Sache war die, dass Zemlinski inzwischen wirklich weltweit ein vergessener Komponist war. Und wie es dazu gekommen ist, das kann man ja erst verstehen, wenn man sich die Geschichte von Zemlinski überhaupt mal ansieht.
Er war ja zu seiner Zeit nicht unbedingt ohne Erfolg geblieben. Er hatte immer wieder Erfolg. Er war vielleicht hauptsächlich, könnte man sagen, ein Opernkomponist. Er hat sich auch selbst so gesehen. Und mit diesen Opern hatte er eigentlich keine richtigen Misserfolge gehabt. Er ist ja stilistisch gesehen zwischen Brahms, Mahler und Schönberg angesiedelt. Er hat ja Brahms noch selbst kennengelernt.
Ja, er wurde sehr jung Student in Wien. Am Konservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde, als 13-Jähriger bereits, und hat da Klavier und Komposition studiert und erste Kompositionserfolge gehabt in Wettbewerben, die da veranstaltet wurden. Einer zum Beispiel wurde von Brahms veranstaltet und das Helmesberger, berühmte Helmesberger Quartett, hat die Uraufführung seines Quintetts gespielt, das auch kein Mensch eigentlich heute spielt. Ein sehr schönes Stück. Und er hat Klavierwettbewerbe gewonnen und den Wettbewerb, den Brahms veranstaltet hatte, hat er die Brahms-Händel-Variation auf dem Klavier gespielt. Er muss ein hervorragender Pianist gewesen sein, hat die Goldmedaille gewonnen von dem Wettbewerb und einen Bösendorfer Flügel bekommen. Und Brahms war sehr beeindruckt von seinem Klarinettentrio. Das hat den dritten Preis von dem Wettbewerb des Tonkünstlervereins gewonnen. Und er hat lauter Wettbewerbe gewonnen. Und Brahms hat ihn dann empfohlen an Simrock, an seinen Verleger Simrock. Und Simrock hat das dritte, dieses Klarinettentrio veröffentlicht. Und nicht nur das, sondern auch das erste Streichquartett, was er schon in ganz jungen Jahren geschrieben hat. Und wir haben dieses Streichquartett im Laufe der Jahre dann auch aufgenommen. Und vielleicht sollten wir uns das jetzt erste Streichquartett mal einen Satz von anhören, und zwar den zweiten Satz des Allegretto.
Thank you.
Das war der zweite Satz des Allegretto aus dem ersten Streichquartett in A-Dur Opus 4 von Alexander Zemlinsky, ein Stück, das im Jahr 1896 uraufgeführt worden ist und das auf Empfehlung von Johannes Brahms bei Simrock in Berlin verlegt wurde. Brahms, vielleicht wäre das eben noch zu ergänzen, hat mit Zemlinsky persönlich übrigens dessen Streichquintett durchgearbeitet. Und das ist ja immerhin auch eine sehr interessante Sache. Wir hören also in diesem ersten Quartett durchaus noch die Welt von Brahms. Aber Zemlinsky hat ja bekanntlich auch eine sehr enge Beziehung, auch eine persönliche Beziehung zu Gustav Mahler gehabt. Vielleicht erzählen Sie uns ein bisschen darüber.
Ja, also die Beziehung zu Mahler, die fing sehr früh an, nachdem Zemlinsky seine erste Oper geschrieben hat und die hat einen Preis gewonnen in München. Und die Aufführung in München, die genau zu dieser Zeit stattfand, so um die 96 herum, die hat Mahler gehört und die hat Mahler sehr beeindruckt. Und er hat ihn auch eingeladen, bei sich in der Hofoper auch eine Oper von Zemlinsky aufzuführen. Und daher stammt die Bekanntschaft mit Mahler, die sehr früh anfängt und die auch sehr lange gehalten hat, trotzdem es da ein Problem gab. Denn Zemlinsky war ganz früh schon, er hat ja die Bekanntschaft gemacht von Mahlers späterer Frau, Alma Schindler, die eine junge, außerordentlich begehrte junge Dame in Wien war, die auch komponierte. Und die hatte Zemlinsky in einem Konzert gehört von einer Komposition, die er zum Andenken an Brahms geschrieben hatte. Und die hat er dirigiert und sie war sehr beeindruckt von diesem Dirigenten und hat ihn dann bei einer Gesellschaft kennengelernt und ihn gebeten, ob er ihr nicht Kompositionsunterricht geben würde. Sie komponierte neben vielen anderen Dingen, die sie gesellschaftlich tat und spielte offensichtlich auch sehr gut Klavier, denn sie spielte all die schwierigen Wagner-Opern und so weiter am Klavier. Und aus dieser Unterrichtssituation mit Zemlinsky, der in Anfang entwickelte sich sehr bald eine sehr intensive Liebesbeziehung zwischen den beiden, die einige Zeit andauerte, bis dann Anfang des Jahrhunderts diese Alma Schindler den Gustav Mahler kennenlernte.
Und
dann war es diese mit der Sache mit Zemlinsky aus. Und das hat er nie ganz verwunden, wie uns Frau Zemlinsky dann mehrmals erzählt hat.
Und aus der Alma wurde Alma Mahler, die berühmte.
Aus der Alma Schindler wurde sehr schnell Alma Mahler. Jedenfalls, Zemlinsky hat darunter außerordentlich gelitten. Aber die Freundschaft mit Mahler ist dadurch nicht kaputt gegangen. Er war bis zu seinem und bis zu Mahlers Tod mit Mahler befreundet und Mahler hat ihn auch sehr gefördert, immer wieder, indem er eben Opern gemacht hat. Auch wollte er eine späte Oper von ihm, eine spätere Oper, den Traumgeorgon, wollte er in Wien an der Hofoper aufführen. Dazu ist es dann nicht gekommen, da Mahler nach New York ging, nach Ärgernissen in Wien. Und sein Nachfolger Weingartner hat die Oper von Zemlinsky prompt wieder abgesetzt.
Man kannte zu seiner Zeit Zemlinsky als Pianisten, als Dirigent und als Opernkomponist.
Er war sehr erfolgreich in Wien als Dirigent. Und zwar wurde er, um Geld zu verdienen, denn sein Vater starb und die Familie war in geldlichen Nöten. Und er musste für die Familie Geld verdienen. Er hat dann angefangen, Position zu nehmen am Karl-Theater. Das war ein Operettentheater. Das hat er äußerst widerwillig gemacht. Aber er hat da relativ viel Geld verdient und muss ein ausgezeichneter Dirigent gewesen sein. Und hat dann auch ab 1903 in der Volksoper hat er dirigiert. Das waren richtige Opernaufführungen. Da war er dann für 3 Jahre und dann ist er 1 Jahr auf Mahlers Wunsch an die Hofoper gekommen. 1907 war das, glaube ich, und dann 1908 ist er zurückgekehrt zur Volksoper. Nachdem Mahler weggegangen ist und der Weingartner seine Oper abgesetzt hatte, war er sehr verärgert und ist also zurückgegangen zur Volksoper und hat da die österreichische Erstaufführung zusammen von Ariano und Barbleu von Dukas gemacht. Und auch 1910 die Uraufführung in Wien seiner Oper Kleider machen Leute und die Erstaufführung 1910 von Salome.
In Wien.
Die österreichische Erstaufführung war übrigens 1906 in Graz gewesen, zu der er hingefahren ist. Da war alles, was Rang und Namen hatte in Wien. Das ist eine berühmte Erstaufführung. Die hat Strauss selber dirigiert, diese Salome. Und da waren Mahler, Puccini und Schönberg und eben auch Zemlinsky. Das kommt übrigens im Dr. Faustus von Thomas Mann vor. Ja.
Also das war interessant, dass so etwas damals in Graz möglich war, aber nicht an der Wiener Hofoper, während Zemlinsky selbst an der Volksoper doch eigentlich ein ziemlich modernes Programm
und das, der hat an der Volksoper etwas gemacht, was er dann Jahre später in Berlin weitermachen konnte, an der Krolloper. Da werden wir vielleicht noch drauf zu sprechen kommen. Und als Dirigent muss er absolut vorzüglich gewesen sein. Denn wir hatten in Cincinnati vor unserer ersten Aufführung des dritten Quartetts im März 1964 hatten wir zufällig eine Begegnung mit Igor Strawinsky. Der war in Cincinnati zur Vernissage einer Bilderausstellung seiner Frau, die malte, und da war er mitgekommen. Und wir lernten ihn kennen durch seinen Assistenten, mit dem wir in die Schule gegangen waren, mit Kraft, ja, mit dem er ja viele Gespräche produziert hat. Und der stellte uns Strawinsky vor und der fragte uns, was wir denn spielen. Das Lassalle-Quartett hätte er ja schon von gehört. Und wir sagten, wir spielen gerade das Zemlinsky-Quartett. Das spielen wir morgen in einem Konzert. Und dann sagte er, ach, Zemlinsky hat der auch komponiert? Der kannte ihn auch nicht als Komponist. Sagte, den kannte ich von einer Opernaufführung, die ich in Prag gehört habe, als das IGNM-Fest war. So 1917 oder so, war ein IGNM fast in Prag, da war ich, da wurde ein Stück von mir gespielt und da hat Zemlinsky in der Oper den Figaro von Mozart dirigiert. Das ist die beste Opernaufführung, das ist das beste Dirigat, das ich überhaupt je gehört habe. Und er schwärmte von Zemlinsky als Dirigenten. Das habe ich noch nie gehört, denn Strawinsky hat immer nur Böses über Dirigenten gesagt. Er sagte, das wäre der großartigste Dirigent, den er überhaupt je gehört hätte. Er wollte unbedingt zu unserem Konzert kommen, denn als Komponist kannte er ihn überhaupt nicht. Aber vielleicht sollten wir uns mal ein Dirigat von Zemlinsky anhören. Er hat ja später einige Plattenaufnahmen gemacht. Und hier ist es zum Beispiel die Aufnahme von der Mozart-Entführung. Wir haben die Aufnahme zur Ouvertüre zur Entführung von Mozart mit dem Orchester der Städtischen Oper Charlottenburg. Die Aufnahme ist 1928 gemacht.
Wir haben jetzt schon gesprochen über Brahms, über Zemlinskys Beziehung zum Maler. Vielleicht gehen wir jetzt zeitlich noch einmal zurück. Wann hat er Schönberg kennengelernt?
Zemlinsky hat 1895 ein Orchesterverein gegründet, der nannte sich Musikverein Polyhymnia. Und da hat er Schönberg kennengelernt. Zemlinsky war damals 24 und Schönberg war 21. Sie waren so beinahe gleichaltrig. Und Zemlinsky hat über diese Begegnung sehr hübsch geschrieben in einem Heft zu Schönbergs 60. Geburtstag 1934. Und diese Beschreibung, die ist so charakteristisch für Zemlinsky, die würde ich gerne vorlesen. Er schreibt da: Es sind über 30 Jahre her, dass musikbegeisterte Studenten in Wien ein Amateurorchester gründeten, es stolz Polyhymnia benannten und mich zu ihrem Dirigenten wählten. Das Orchester war nicht groß, ein paar Violinen, eine Bratsche, ein Cello und ein Kontrabass, eigentlich nur ein halber. Aber so unbescheiden wir sonst waren, mit unseren Leistungen waren wir sehr zufrieden. Wir waren alle musikhungrig und jung und musizierten recht und schlecht, jede Woche einmal drauf los. Nun, solche Vereine hat es immer wieder gegeben, das war nichts Ungewöhnliches. Jedoch an dem einzigen Cellopult saß ein junger Mann, der ebenso feurig wie falsch sein Instrument misshandelte, das übrigens nichts Besseres verdiente. Es war von seinem Spieler um sauer ersparte 3 Gulden am sogenannten Tandelmarkt in Wien gekauft. Und dieser Cellospieler war niemand anderer als Arnold Schönberg. Damals war Schönberg noch ein kleiner Bankbeamter, der aber von diesem Beruf nicht allzu viel Gebrauch machte und seinen Musiknoten, den Noten in seiner Bank, den Vorzug gab. So lernte ich Schönberg kennen. Und bald entwickelte sich aus der Bekanntschaft eine intime Freundschaft. Wir zeigten uns gegenseitig unsere Arbeiten. Ja, das ist ja nun eine wirklich sehr bescheidene Art und Weise, zu sagen, dieses ungleiche Verhältnis zu beschreiben. Wir zeigten uns gegenseitig unsere Arbeiten. Denn anfangs war es jedenfalls Zemlinsky, der Schönberg beim Komponieren beriet und nicht umgekehrt. Und ihm auch zuerst zu Aufführungen verhalf. Zemlinsky arbeitete mit Schönberg zwar an dessen 1897 Quartett, hat ihm da sehr viel verändert auch, beauftragte ihn, den Klavierauszug von seiner Oper Saremaa anzufertigen, die er in München preisgewonnen hatte. Der brauchte diese Hilfe sehr dringend, denn er hatte damals überhaupt keine Geldverdienstmöglichkeiten und Zemlinsky hat ihm immer wieder dazu verholfen. Und das war die Basis dieser lebenslangen, tiefen und schwierigen Freundschaft. Denn Zemlinsky war Schönbergs großes Vorbild. Er hat dann später gesagt, von Zemlinsky habe ich alles gelernt. Der war der ideale Interpret von Schönbergs Orchesterwerken, von seinen Opern. Und hat Schönberg immer wieder beraten und gefördert. Schönberg war auch dann später Zemlinskys Schwager. Schönberg hat 1901 Zemlinskys Schwester Mathilde geheiratet. Also es war eine sehr, sehr vielfältige Beziehung zwischen den beiden.
Aber natürlich, das ging nur so lange gut, solange es einen gewissen Vorsprung von Zemlinsky gab, der natürlich als Konservatoriumsabsolvent eine gediegene Ausbildung hatte und Schönberg war ein Autodidakt. Aber irgendwann beginnen dann die Schwierigkeiten, wenn sich sozusagen der Schüler, der zwar nur wenig jünger ist, aber eben noch viel aufzuholen hatte, wenn der dann den Meister schon langsam zu überflügeln beginnt.
Ja, das war das große Problem. Denn im Laufe der Jahre ging Schönberg eigene Wege, angefangen mit seinem Sextett Verklärte Nacht. Da fängt dann eine schöpferische Auseinandersetzung an.
Und ich glaube, eines der Werke, um die es also ganz stark geht, war ja auch der Pelleas, wo Zemlinsky einfach sagte, da blickt er nicht mehr durch.
Ja, das war schon etwas später, als er in Prag war. Darüber gab es dann eine richtige Kontroverse sogar mit Schönberg. Aber die kompositorische Auseinandersetzung, die fängt damit an, dass Schönberg sich Anfang des Jahrhunderts, um 1900 anfängt mit der Kammersymphonie von 1906 und auch mit seinem ersten Streichquartett eine so symphonische Monumentalität und ganz andere kompositorische Auseinandersetzungen zu schaffen, mit denen Zemlinsky nicht mehr mitgehen konnte oder wollte. Und diese Ideen, die neuen Ideen von Schönberg und auch die Idee, große Kammermusikwerke zu schaffen, die einsätzig waren, in denen die Sätze, die vorher separaten Sätze von Kammermusik, jetzt in einem integrierten Stück eingearbeitet waren, das hat ihn keine Ruhe gelassen. Und gerade diese Idee einer zusammenhängenden Form, die hat er immer wieder versucht, selber darauf zu antworten. Aber eben auf Schönbergs Idee der größtmöglichen Integration dieser Sätze hat dann Zemlinsky in seinem zweiten Quartett mit einem Plädoyer für Diskontinuität gearbeitet. Das genau das Umgekehrte von dem ist, was Schönberg versucht hatte. Und dieses zweite Quartett auch in einem durchgehenden Stück hat aber eine ganz, ganz andere Faktur als die von Schönberg. Wir sollten uns den Anfang dieses zweiten Quartetts von Zemlinsky mal anhalten. Sehr mäßig, heftig und leidenschaftlich.
Das war der Beginn von Alexander Zemlinskys zweitem Quartett aus dem Jahr 1913-14, gespielt vom Lasalle-Quartett, natürlich eine Aufnahme vom Juni 1977. Es ist, wenn man so will, Zemlinskys Antwort auf das erste Quartett von Schönberg, seine Auseinandersetzung mit diesem Stück. Und es ist übrigens bei den Zemlinsky-Quartetten, wir haben ja jetzt schon das dritte und das erste gehört in Ausschnitten, es ist sehr interessant, wie weit gespreizt die in den Jahren sind. Das erste ist ist also noch aus dem 19. Jahrhundert. Das zweite ist jetzt, das wir gerade gehört haben, aus den Jahren 1913, 1914. Und dann das dritte schon 1924, da wird der Ton wieder wesentlich leichter, erinnert mehr an Zemlinskis eigene Anfänge. Da kommen aber dann auch schon besondere rhythmische Komplikationen dazu. Wenn wir jetzt auf das Verhältnis Zemlinski mit Schönberg zurückkommen, könnte man sagen, dass sich die beiden richtig entfremdet haben musikalisch.
Es gab eine Zeit, in der sie sich wirklich entfremdet haben. Und das hatte damit zu tun, dass 1908 Schönberg anfängt, atonale Stücke zu schreiben. Mit den Klavierstücken Opus 11 von 1909 fängt das an und geht ja dann auch weiter. Und Zemlinski war von Anfang an skeptisch über diese Entwicklung bei Schönberg, der Atonalität. Er selbst hat die Tonalität so weit erweitert, wie das überhaupt nur ging, ohne sie jemals ganz zu verlassen. Er hat die Grundlage der Tonalität bei seiner eigenen musikalischen Sprache nie verlassen. Er hat auch die atonalen Werke von Schönberg toleriert und sie gefördert. Er hat sie immer wieder aufgeführt in Prag. Er ist ja dann nach Prag gegangen. Er schreibt zum Beispiel 1912, vor den letzten Werken von Schönberg stehe ich nicht immer mit gleicher Liebe, aber immer mit grenzenlosem Respekt. Ich weiß aber aus Erfahrung, dass ich auch zu jenen Werken, die mir heute noch stumm sind, morgen schon ein liebevolles Verhältnis bekommen kann. Das ist ein Brief und das zeigt Zemlinskis tolerante Art, offen zu sein neuen Entwicklungen gegenüber, denen er selber nicht folgen konnte. Und es gibt verschiedene Dinge, die dann zu Differenzen geführt haben. Zemlinski wollte in einer Aufführung von Pelléas und Mélisande, wollte er kürzen. Das hat Schönberg absolut kategorisch zurückgewiesen. Bei Schönberg gab es das nicht, dass man Stücke kürzen könnte. Ich habe überstrichen noch immer dieselbe Meinung wie früher. Ich bin dagegen, dass man die Mandeln operiert, obwohl ich weiß, dass man sogar ohne Arme, Beine, Nase, Augen, Zunge, Ohren etc. immerhin noch irgendwie leben kann. Ich bin der Meinung, dass dieses noch leben können nicht unter allen Umständen so wichtig ist, als dass man an dem Programm des Schöpfers etwas ändern sollte, der uns bei der großen Rationierung so und so viel Arme, Beine, Ohren und sonstige Organe zugewiesen hat.
Das ist also der berühmte Brief Schönbergs auf Zemlinskis Anersinnen, Striche bei Pelléas und Mélisande
anzubringen. Das kam bei Schönberg nicht in Frage.
Nämlich besonders aus innerer
Zemlinski
Prise.
War Praktiker. Er wollte, dass es eine erfolgreiche Aufführung wird. Und Schönberg war absolut kompromissloser Komponist, dem das völlig egal war. Er tolerierte das Publikum nur insofern, dass es akustisch den Saal besser macht. Im leeren Saal sagt er, klingt es nicht. Man braucht also das Publikum. Das Publikum kann ja, wenn sie wollen, von ihrem Vorteil Gebrauch machen, dass sie ihn überhaupt auslassen können. Sie können ja nach Hause gehen.
Und das passierte natürlich auch öfters.
Dazu kam es dann nicht. Also Zemlinski war Schönberg gram nicht nur darüber, dass er gleich nachdem seine erste Frau, die Schwester von Zemlinski, gestorben war, ein Jahr danach die Trude Kolisch geheiratet hat, die Schwester vom ersten Geiger vom Kolisch-Quartett. Das hatte ihm sehr übel genommen. Schönberg hat aber auch Zemlinski die großen Erfolge als Dirigent übel genommen. Denn er fühlte sich von Zemlinski immer in die Enge getrieben. Zemlinski war ein außerordentlich erfolgreicher Dirigent. Und Schönberg hat es immer wieder versucht, Dirigent zu sein. Und das war nie so restlos erfolgreich. Aber eben auch Schönbergs wachsender Erfolg als Komponist war für die Unausgeglichenheit der Freundschaft im Laufe der Jahre von Entscheidung. Denn Schönbergs Ruhm wuchs. Manchmal eben auf Kosten von diesen irrsinnigen Konzertskandalen. Es scheint beinahe, als hätte ihn Zemlinski über diese Skandale beneidet. Denn die brachten natürlich den Namen Schönberg immer wieder in der Leute Mund. Und es gab da also Skandalkonzerte, von denen man sich heute kaum noch eine Vorstellung machen konnte. Die Leute reagierten damals wirklich auf neue Musik. Das kann man sich wirklich überhaupt nicht vorstellen. Es gab immer wieder diese Skandalkonzerte und das vielleicht legendärste am 31. März 1930, in dem Schönberg Werke dirigierte, seine eigene Kammersymphonie und von Zemlinsky vier der Marterling-Lieder, Opus 13, in der Orchesterfassung, das war die Erstaufführung davon, und Werke von Weber und Berg. Und da kam es zu diesem fürchterlichen Skandal, in dem der Leiter dieses Konzerts auf jemanden, der da pfiff, sprang und ihm Ohrfeigen verteilte, und es gab eine wüste Schlägerei. Die Polizei musste das Konzert absagen, das Konzert musste unterbrochen werden. Trotzdem, Schönberg versuchte, die Leute zur Ruhe zu bewahren, und das nützte
Schönberg dirigierte.
Nicht. Der dirigierte und versuchte, die Leute zu bitten, doch wenigstens sich die Malerlieder, die am Ende noch kommen sollten, anzuhören. Und das hat die Leute anscheinend noch mehr in Rage gebracht. Also es war grauenvoll.
Wir gehen jetzt vielleicht von Wien weg, weil Zemlinsky auch von Wien weggegangen ist im Jahr 1911. Da ging er nämlich als Dirigent nach Prag. Und neben seiner wichtigen Dirigententätigkeit hat er dort einige seiner Hauptwerke geschrieben. Welche waren das?
Also er hat sowohl zwei Opern geschrieben, zwei Einaktopern, die vielleicht die berühmtesten heute sind, die Florentinische Tragödie 1915-16 und Der Zwerg 1920-21. Die werden heute überall aufgeführt, sind sehr erfolgreiche Opern wieder geworden, nachdem er ja also wirklich vergessen war. Und dann drei seiner instrumentalen Hauptwerke, das zweite Quartett, von dem wir ja schon den Anfang gehört haben, die lyrische Symphonie, die Berg ja da gehört hat und aus der er in seiner lyrischen Suite dann zitiert, die ist von 1923. Und sein drittes Quartett, das wir ja auch am Anfang gespielt haben, das ist das Lassalle-Quartett, als Eingang zu seiner Beschäftigung mit Zemlinsky zuerst einstudiert hat, das ist von 1923-24. Als Dirigent hat er Symphoniekonzerte, wichtige Schönberg-Stücke auch uraufgeführt und natürlich das klassische und romantische Repertoire. Er hat zum Beispiel Schönbergs Erwartung, die Erstaufführung im Juni 24 in Prag gemacht. Und nur zwei Tage vor Erwartung, das muss man sich mal vorstellen, seine eigene lyrische Symphonie uraufgeführt. Mit einem Orchester, mit einem Symphonieorchester in Prag, zwei solch schwierigste Stücke innerhalb von zwei Tagen. Das ist kaum vorzustellen. Also im Juni 24 die Uraufführung der lyrischen Symphonie, seiner eigenen lyrischen Symphonie. Sonst hat er übrigens wenig seine eigenen Stücke propagiert in Prag, in den Konzerten. Und genau 55 Jahre später, am 1. Juni 1979, spielt in Cincinnati das Philharmonia-Orchester unserer Schule, des College Conservatory, unter ihrem Dirigenten Gerhard Samuel, die amerikanische Erstaufführung der lyrischen Symphonie. Das muss man sich mal vorstellen, um sich zu vergegenwärtigen, wie vergessen inzwischen Zemlinsky war, dass es 55 Jahre gedauert hat, dass eines der großen Meisterwerke vom Anfang des Jahrhunderts überhaupt in Amerika gespielt wurde.
Und von dieser Einspielung aus dem Jahr 1979 haben wir jetzt eine Aufnahme.
Oh,
Das war ein Ausschnitt aus der Lyrischen Symphonie von Alexander Zemlinsky, eine Aufnahme aus dem Jahr 1979, gemacht am College Conservatory of Music in Cincinnati unter Gerhard Samuel. Wir machen jetzt einen großen zeitlichen Sprung. 1927 geht Zemlinsky von Prag nach Berlin in die damals wichtigste Stadt.
Ja, da müsste man wohl fragen, wieso er eigentlich nach Berlin ging, denn er war ja außerordentlich erfolgreich in Prag. Er war der beliebteste und der erfolgreichste Dirigent. Seine Werke, wenn er sie aufführte, wurden bestaunt und wurden gefeiert. Er hat Operndirigent, er war, wie Stravinsky ja bezeugt hat, der große Operndirigent der damaligen Zeit. Und warum ging er denn nach Berlin jetzt, nach 16 Jahren Prag?
Ja, war es vielleicht so, dass Prag jetzt schon ein bisschen abseits lag, sozusagen, nachdem
die Kronkammonarchie aufgelöst war? Im Laufe der Jahre war die Arbeit so enorm geworden, dass er nicht mehr komponieren konnte. Er wollte mehr komponieren, hat dann in Prag weniger Opern dirigiert. Das wurde ihm auch nicht sonderlich gerne angesehen vom Publikum. Und das schien ihm, dass er in Prag seine große Zeit ausgelebt hatte. Er wollte mal etwas anderes und die Möglichkeiten schienen ihm dort begrenzt, das Publikum zu klein und die Ausstrahlung auf das Ausland schien ihm auch ein bisschen zu gering. Er hat ja schon Schönberg während der Jahre gesagt, er wollte weg von Prag und der hat ihm immer dagegen geraten. Aber als Otto Klemperer, der in Berlin die neue Krolloper am Platz der Republik leiten sollte, in Prag dirigierte, hat er sich Zemlinsky engagiert als ersten Kapellmeister für diese neue Krolloper. Und Zemlinsky hat das angenommen.
Und dieses neue Opernexperiment, genannt Krolloper, das war praktisch ein zweites Haus der Staatsoper.
Ja, 1920 kam die Berliner Freie Volksbühne auf den Gedanken, die Krolloper wieder aufzubauen. Das war ein Theater, das große Theateraufführungen, eine soziale Theateraufführung mit einem großen Publikum veranstaltet und die wollten ihrem Publikum auch Opern bieten. Und die haben diese Krolloper übernommen mit der Idee, dort neue Opern, sozial engagierte Opernaufführungen zu machen für ein Publikum, das sonst eigentlich zu Opern nicht ging. Das war denen zu elitär. Und der Gedanke dazu stammte von einem Mann, von dem wir schon geredet haben, im ganz anderen Zusammenhang. Und zwar dem damals seit 1918 als Musikreferenten und Co-Referent für Theaterfragen ins preußische Kultusministerium gebrachten Leo Kestenberg. Das war ein interessanter Mann und er war seit langem der Volksbühne als musikalischer Berater und Organisator von Konzerten verbunden. Und er galt im Ministerium als einer der Hauptexponenten des damals aktuellen Gedankens, soziale Kunstpflege auf die Gebiete der Musik und des Theaters auszudehnen. Hat ja übrigens auch war der Begründer dieser völlig neuen Musikerziehung, der Musikerziehungsreform. Und auf Kestenbergs Initiative wurde auch Schreker und Hindemith und Schönberg alle nach Berlin berufen. Ein Initiator der außerordentlichsten Art. Und für die Entstehung der Krolloper wurde Kestenberg zur Schlüsselfigur. Er hat die Idee gehabt, im Krollhaus sozial gezieltes Musiktheater mit routinefreier Neugestaltung traditioneller Meisterwerke und bewusstem Eintreten für zeitgenössische Kunst aufzubauen. Und da hat er den Otto Klemperer 1926 berufen, Chef der Krolloper zu werden. Und der hat seinerseits Zemlinsky 26 als ersten Kapellmeister engagiert. Und ab 1918 gab es in Berlin schon drei Opernhäuser wie heute. Die Lindenoper, Deutsche Oper in Charlottenburg und später Städtische Oper und die Krolloper. Und dann gab es auch noch Oper im Theater des Westens, in der Kurfürstenoper, im Apollo- und Metropoltheater. Zemlinskys Position, nachdem er dann nach Berlin gekommen hat, war nicht die wie in Prag. Da war er in Berlin nicht der einzige Dirigent wie in Prag, der gefeierte Dirigent und Komponist. Und nach 26 Jahren als Musikdirektor in großen und kleinen Theater, jetzt war in Berlin Klemperer untergeordnet. Das war vielleicht nicht die beste Idee. Und neben den in Berlin wirkenden Dirigenten wie Furtwängler und Kleiber, Zell, Bruno Walter, war Zemlinsky nur einer von vielen. Die Presse reagierte auf ihn mit Respekt und nicht wie in Prag mit überschwänglicher Begeisterung. Zemlinsky selbst hat das sehr wohl empfunden. Es gibt diese melancholische Selbsteinschätzung in einem Brief an Alma Mahler von 1931. Da heißt es, mir fehlt sicherlich das gewisse Etwas, das man haben muss und heute mehr denn je, um ganz nach vorne zu kommen. In einem solchen Gedränge nützt es nichts, Ellbogen zu haben. Man muss sie auch zu gebrauchen wissen. Das ist eine traurige Selbsteinschätzung. Er war sich sehr bewusst, dass er das nicht hatte. Und die Reaktion war von Anfang an übrigens in der Krolloper sehr gespalten. Es gab Begeisterung von der liberalen, sozialistischen Presse und bösartige Verrisse von Anfang an bei der nazidominierten konservativen Rechten. Und die rechte Partei beantragte dann auch den Kulturbolschewismus, so hieß das damals schon, eine richtige Nazi-Bezeichnung, der Oper zu beenden. Für die Schließung führte der Preußische Landtag dann ökonomische Gründe an. Immer, wenn man eine Oper oder einen Kulturbetrieb schließen will, werden immer ökonomische. Wir können uns das nicht leisten.
Mit der Krolloper war das im Jahr 1931.
Das war noch vor der Nazi-Übernahme in Deutschland.
Und Zemlinsky war also insgesamt 4 Jahre dann an der Krolloper. Was passierte mit ihm 1931? Ist er dann in Berlin geblieben?
Also erstens mal war die Schließung der Oper 1931, da wurde sie überhaupt nicht benutzt, bis 1933 dann Hitler Reichskanzler wurde. Nach dem Reichstagsbrand am 28. Februar 1933 und der Wahl der NSDAP am 5. März musste laut der Verfassung ja das Parlament innerhalb 30 Tagen zusammentreten. Und der Plenarsaal des Reichstagsgebäudes war unbenutzbar nach dem Brand. Daraufhin haben die Nazis beschlossen, ausgerechnet die ganzen Sitzungen jetzt in der Krolloper, in dieser modernen, fortschrittlichen Lokal abzuhalten. Das waren die letzten Jahre der Krolloper. Und das ging dann mit der Kriegserklärung an den USA, das Ermächtigungsgesetz 33, das ja auch Zemlinsky seinen und allen jüdischen Mitarbeitern ihren Job kaputt gemacht hat. Und alle Erklärungen bis zur letzten Reichstagssitzung, in der Hitler die Moskau-Niederlage als Triumph bezeichnet hat, und sich zum obersten Gerichtsherrn aller Deutschen erklärt hat, dann sind nur 43 durch die Royal Air Force schwer beschädigt worden, 57 beantragte das Grundstückamt den Abbruch des Gebäuderestes. Und ja, seit August 2007 gibt es nur noch eine Gedenktafel näher des Bundeskanzleramts an die Krolloper. Die gibt es nicht mehr.
Die Krolloper wurde im Jahr 1931 geschlossen. Was machte Zemlinsky danach? Blieb er in Berlin?
Er unterrichtete an der Hochschule in Berlin, auch schon während seiner Zeit als Dirigent der Krolloper, aber nicht lange. Er war ja von den Nazis verfemt. Es gab dieses Beschäftigungsverbot für Juden im Staatsdienst, das sogenannte Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. Und damit verliert Zemlinsky 33 seine Arbeitsmöglichkeiten in Deutschland. An der Krolloper, die ja von den Nazis-Intrigen schon 31 geschlossen worden war, und an der Hochschule in Berlin auch. Auch sein Dirigieren von Orchester und Aufführungen seiner Opern wurden verboten. Und zunächst flieht Zemlinsky 1933 vor den Nazis wieder nach Wien zurück. Das war ein Fehler von vielen von den Nazis Verfemten, der damals gemacht wurde. Denn es waren ja nur wenige Jahre, bevor Hitler in Österreich einmarschierte. Und damit war dann wieder dieselbe Situation geschaffen. In Österreich ab 1933 komponierte er dann die Oper König Kandaules, die auch während seines Lebens nicht mehr aufgeführt wurde. Und 1935 bis 1939 hat er daran gearbeitet, die Orchestration ist inkomplett geblieben. 1934 hat er die dreisätzige Sinfonietta Opus 23 geschrieben. Und 1936 das 4. Streichquartett. Das ist eine Hommage an den im Dezember 35 verstorbenen Alban Berg, den er ja sehr geschätzt hat. Und Berg hatte ihm ja seine lyrische Suite gewidmet. Und im Manuskript ist dieses 4. Quartett als Suite bezeichnet.
Also wie die lyrische Suite.
Ja, aber das ist in der Partitur, in der gedruckten Partitur, dann nicht mehr drin. Vielleicht sollten wir uns ein Stück dieses 4. Quartetts von 1936 anhören.
Und zwar hören wir das Finale, die Doppelfuge Allegro molto energico. Thank you. Das LaSalle-Quartett spielte den letzten Satz aus Zemlinskis viertem Quartett, das gleichzeitig sein letztes Quartett war. Aus dem Jahr 1936 stammt es. Herr Levin, Sie haben es ja schon angedeutet, Zemlinski konnte nicht lange in Österreich bleiben. 1938, nach dem Anschluss Österreichs, musste er auswandern und fast 70-jährig wandert er jetzt in die USA aus. Wie kam das?
Er wollte eigentlich nicht. Er ist sehr widerwillig nochmal auswandern. Das lag ihm gar nicht und es hatte den Druck seiner jüngeren Frau bedarf, um ihn davon zu überzeugen. Sie hat ihm gesagt, so hat sie uns selber erzählt, dass wenn er nicht mitginge, sie würde jetzt auswandern, denn das ginge so nicht. Sie war ja Volljüdin, Zemlinski selber nicht. Er war nach den Rassegesetzen nur Vierteljude, aber trotzdem, dann hat er sich überzeugen lassen und ist mit ihr in schwieriger Weise ausgewandert. Das ging über Belgien und über Frankreich. Und sie sind dann noch im letzten Moment in Frankreich, haben sie ein Schiff nach New York
und bekommen. Verlor sein ganzes Vermögen.
Er hat alles verloren, wie alle Immigranten damals. Es wurde die sogenannte Reichsfluchtsteuer, ein zynischer Begriff, den die Nazis eingeführt haben, mit dem einem praktisch noch der letzte Pfennig enteignet wurde. Und sie mussten alles, was sie hatten, dort lassen. Sie sind auch ohne irgendetwas nach Amerika
gekommen. Und er war nie vorher in Amerika gewesen, kommt mit 68 jetzt da zum ersten Mal in die sogenannte neue Welt.
Ja, und das war sehr schlimm. Denn man kannte ihn in Amerika gar nicht als Komponisten. Nur einige der Musiker, die ihn schon aus Europa kannten, so wie der Dirigent Mitropoulos, haben dann versucht, einige seiner Werke noch aufzuführen. Aber seine Opern, für die er ja in Europa besonders berühmt war, die kannte man in Amerika nicht. Und sein ehemaliger Schüler Budanski, der Dirigent an der Metropolitan Oper war inzwischen, der auch versucht hat, sein Count Daulis da anzubringen, dass man den da aufführte, das wurde abgelehnt. Aus irgendwelchen moralischen Gründen. Man dachte, das wäre zu riskant, das Buch dieser Oper. Jedenfalls, es gab keine Aufführung für den Neuankömmling in Amerika. Er konnte kein Geld verdienen und hat dann in der größten Not einen Kontrakt gemacht, dass er populäre Schlager komponieren sollte. Unter einem Pseudonym hatte das auch wirklich versucht zu machen. Und die sind auch nie veröffentlicht worden. Aber seine Frau hat ihn darin bestärkt, dass er ein bisschen Geld damit verdienen könnte. Es war eine ziemlich schlimme Situation. Er hat dann auch eine Herzattacke bekommen, wurde sehr schnell sehr krank.
Schönberg war aber auch in der Zeit schon in Amerika.
Der war schon viel länger in Amerika und war schon an die Westküste gegangen. Schönberg war auch zuerst in New York. Da war es ihm von seiner Gesundheit her sehr schlecht bekommen. Er war jetzt an der Westküste und der alte Freund Schönberg, mit dem er sich ja in Europa noch etwas zerstritten hatte, der wurde jetzt sehr viel einsichtiger und netter wieder, nachdem er in Wien von den Wiener üblen Machenschaften doch sehr geprägt war, hat er sich jetzt in Amerika seinen alten Freunden gegenüber sehr viel freundlicher gezeigt und besonders den späten Emigranten versucht zu helfen. Er kam auch einmal nach New York und hat Zemlinski kurz vor dessen Tod noch einmal besucht. Und es ist also wirklich ein Beweis dieser unterschiedlichen Charaktere, dass eine Freundschaft über so viele Jahre hin trotz aller Differenzen Bestand haben konnte. Das zeugt von einer menschlichen Größe, die wirklich erstaunlich ist. Als Schönberg im Radio die von Mitropoulos dirigierte Aufführung der symphonischen Gesänge gehört hat, der afrikanischen Gesänge mit William Warfield, hat ihm Schönberg ein Telegramm geschickt. Ich habe gerade deine wundervolle Sinfonietta gehört. Das war die Sinfonietta-Aufführung von 1940 unter Mitropoulos. Und ich hoffe, dass dies der Anfang ist deines amerikanischen Erfolges. Das zeugte schon von einer wirklichen lebenslangen Freundschaft trotz allem. Und vielleicht sollten wir uns einen Teil dieser Sinfonietta Opus 23, die er 34 in Wien noch komponiert hatte, anhören.
Thank you.
Zemlinsky hatte zu dieser Zeit nicht mehr lange zu leben. Woran ist er eigentlich gestorben?
Frau Zemlinsky sagte an einer Lungenentzündung. Und er starb also am 15. März 1942 und war in Amerika wirklich praktisch unbekannt.
Also man kann schlicht sagen, die Nazis haben ihm auf dem Gewissen. Denn es war ein berühmter Dirigent, ein berühmter Opernkomponist. Er war in Wien und in Prag und in Berlin, also in den großen Städten, populär. Muss vor den Nazis fliehen und gerät dadurch
völlig in Vergessen.
Wie war es nach dem Krieg? Wie ging das dann weiter?
Nach dem Krieg änderte sich das erst durch unsere Aufführung der Quartette.
Also praktisch das LaSalle-Quartett hat ihn wieder zum Leben erweckt, in Anführungszeichen.
Also besonders in Amerika und dann durch unsere Aufnahme des zweiten Quartetts, die einen unglaublichen Erfolg hatte. Wir können bis heute nicht ganz nachvollziehen, warum das so ein enormer Erfolg war. Denn dadurch wurde die Grammophon überhaupt erst dazu bewegt, dass wir die anderen Quartette aufnehmen konnten. Das zweite Quartett wurde in Amerika zu einem Bestseller, gegen alle Erwartungen. Daraufhin hat Grammophon gesagt, also wenn das so ein fabelhafter Komponist ist, dann nehmen wir doch die anderen Quartette auch auf. Und daraufhin wurde Zemlinskis Name wieder gängig. Und man konnte die Stücke spielen. Peter Dannenberg, der damals der Leiter der Hamburger Oper war, hat dann Opernaufführungen dort gemacht, der Zwerg und die florentinische Tragödie. Und damit kamen die Opern wieder in den Spielplänen zur Geltung. Und damit fing in den 70er Jahren einzig erst die Renaissance für Zemlinski an. Und dann wurden eine nach der anderen die Opern geführt. Und 1980 wurde erst der Traumgeorge uraufgeführt. Den Mahler schon 1906 oder 7 in Wien aufführen wollte, die ist nie aufgeführt worden. Es ist erstaunlich, in welcher Weise Leute wirklich tot gemacht wurden, auch wenn sie nicht wirklich umgebracht worden sind, indem man ihnen jegliche Möglichkeit, Künstler zur Geltung zu kommen, verboten hat und sie ausgegrenzt hat in Deutschland. Und das war eine fürchterliche Sache für einen empfindlichen, sensitiven Musiker, wie Zemlinski es war. Frau Zemlinski, die ihn ja um 50 Jahre überlebt hat, hat immer gesagt, sie täte nichts, um dieses Vergessen wieder gut zu machen. Das würde von alleine kommen. Denn Zemlinski hat immer gesagt, meine Zeit kommt, tu nichts dafür. Wenn die Zeit reif ist, wird auch meine Komposition wieder zur Geltung kommen. Und als wir sie angerufen haben, als ich sie in New York angerufen habe, da hat sie gesagt, darauf habe ich gewartet, dass jemand wie sie kommt und von sich aus Zemlinski wieder aufführen will. Als ich ihr gesagt habe, wir lieben Zemlinski, hat sie mir Briefe geschrieben, in denen sie sagt, sagen Sie mir das nochmal. Sie sagen, Sie lieben Zemlinski. Das ist, was ich immer erwartet habe, dass jemand kommt, der ohne ihn gekannt zu haben, Zemlinski liebt. Diese Briefe, die Sie uns geschrieben haben, gehören zum Schönsten, das man sich vorstellen kann. Und dadurch ist uns Zemlinski eine der wichtigsten musikalischen Erfahrungen geworden. Thank you.
Walter Lewin und das Lassalle-Quartett. Eine musikalische Biografie erzählt in 26 Folgen. Wir brachten die 23. Folge unter dem Titel »Ach, der hat auch komponiert« über die Wiederentdeckung des Werks von Alexander Zemlinsky. Die musikalischen Einspielungen waren der vierte Satz aus dem Streichquartett Nummer 3, Opus 19 von Alexander Zemlinsky, in einer Aufnahme mit dem Lassalle-Quartett aus dem Jahre 1965. Danach den zweiten Satz aus dem ersten Streichquartett A-Dur Opus 4 von Alexander Zemlinsky in einer Aufnahme mit dem Lassalle-Quartett. Danach die Ouvertüre zur Entführung aus dem Serail von Wolfgang Amadeus Mozart, gespielt vom Orchester der Städtischen Oper Charlottenburg unter der Leitung von Alexander Zemlinsky, in einer Aufnahme aus dem Jahre 1928. Danach den ersten und den zweiten Satz aus dem Streichquartett Nummer 2, Opus 15, von Alexander Zemlinsky mit dem Lassalle-Quartett in einer Aufnahme aus dem Jahre 1977. Und danach den zweiten Satz, Mutter, der junge Prinz, aus der Lyrischen Symphonie in 7 Gesängen für Sopran, Bariton und Orchester, nach Gedichten von Rabindranath Tagore, Opus 18, von Alexander Zemlinsky, mit Catherine Brach, Sopran, und Keith Moore, Bariton, und dem Cincinnati Philharmonia Orchestra unter Gerhard Samuel, in einer Aufnahme aus Cincinnati 1979. Danach den fünften Satz aus dem Streichquartett Nummer 4, A-Dur, Opus 25, von Alexander Zemlinsky, in einer Aufnahme mit dem Lassalle-Quartett aus dem Jahre 1978, danach die Sinfonietta Opus 23, daraus der erste Satz, von Alexander Zemlinsky mit den New York Philharmonic unter Leitung von Dimitri Mitropoulos in einer Aufnahme aus New York 1940 und abschließend den zweiten Satz, Thema mit Variationen, aus dem Streichquartett Nummer 3, Opus 19 von Alexander Zemlinsky mit dem Lassalle-Quartett in einer Aufnahme aus dem Jahre 1965. Walter Lewin und das Lassalle-Quartett. Die nächste Folge unserer Gespräche mit Walter Lewin hören Sie ausnahmsweise schon in einer Woche.